großen Pavianen sind ausgebrochen, 3-4 Jahre alt. Das war schon mal eine andere Hausnummer. Und wir hatten tatsächlich ein Weibchen, Mali hieß sie, die einfach nicht zurückgegangen ist. Und wir wussten halt, okay, die weiß, die kann gerade mit uns machen, was sie halt will. Und ich weiß noch, du hast sie gefangen und dann wusste ich in diesem Moment, als du Mali gefangen hast, in den Schwanz gebissen hast, sie ins Gehege gebracht hast, so daran zurückdenken, mit was für einer Größe man auch anfängt, wo man so denkt, boah, sind die groß und kann ich das wirklich? Und wie sehr man aber auch anfängt, wieder auf die eigenen Instinkte zu vertrauen, denn es geht in der Arbeit mit den Tieren immer darum, tierischer zu werden, natürlicher, instinktbehafteter auch und nicht die Tiere zu vermenschlichen.
Hallo und herzlich willkommen zum Off the Path Weekly Podcast. In der heutigen Folge haben wir eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die die Kraft der Liebe, die Leidenschaft für den Tierschutz und die unerwarteten Wendungen des Lebens vereint. Meine Gäste sind zwei außergewöhnliche Menschen, deren Leben und Liebe sie auf eine unvergessliche Reise geführt hat, die weit über das hinausgeht, was man sich unter traditionellen Flitterwochen vorstellen kann. Michi Schreiber ist eine furchtlose Tierschützerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und studierte Primatologin und hat ihr Leben dem Schutz und der Rettung von Primaten gewidmet. Ihre Begegnung mit Barney, einem kleinen verwaisten Baby-Pavian, hat nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihres Mannes Mark grundlegend verändert. Michi ist eine Frau, deren Entschlossenheit und Hingabe an die Sache des Tierschutzes keine Grenzen kennt. Ihr unerschütterlicher Glaube an das Gute und ihre Fähigkeit, in den schwierigsten Situationen Hoffnung zu finden, machen sie zu einer wahren Inspiration. An ihrer Seite steht Mark, ein bodenständiger Kriminalpolizist, dessen Leben vor der Begegnung mit Michi in geordneten Bahnen verlief. Mark, dessen Welt sich zunächst hauptsächlich um seine Arbeit drehte, fand sich plötzlich in einem Abenteuer wieder, das sein Verständnis von Liebe, Partnerschaft und dem Sinn des Lebens erweiterte. Er tauschte die Sicherheit seines Alltags gegen das Unbekannte und die Herausforderungen des Lebens in der Wildnis, um seine Frau zu unterstützen. Seine Bereitschaft, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, zeigt seine tiefe Liebe und seinen Respekt für Michi und ihre Mission. In ihrem Buch Unter Affen teilen Michi und Mark ihre unglaubliche Geschichte, die sie von der Hochzeitsfeier direkt in die Wildnis Afrikas führt. Dieses Buch erscheint diese Woche, also schaut gerne mal bei Amazon oder eurem Buchladen eures Vertrauens vorbei. Statt entspannter Tage am Pool fanden sie sich in einfachen Hütten wieder, umgeben von der rauen Realität des Lebens in einer Auffangstation für verwaiste Primaten. Ihre Flitterwochen wurden zu einer Zeit der Herausforderung, der persönlichen Wachstumsmomente und der unzähligen kleinen Siege im Kampf um das Überleben ihrer Schützlinge. In dieser Folge sprechen wir nicht nur über die Abenteuer, die Michi und Mark gemeinsam erlebt haben, sondern auch darüber, wie diese Erfahrungen ihre Beziehung gestärkt und ihr Verständnis füreinander vertieft haben. Ihre Geschichte ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Liebe die Kraft hat, Welten zu verbinden und uns dazu zu inspirieren, über uns hinauszuwachsen. Das ist ein sehr langes Intro, aber bevor wir in das Gespräch eintauchen, möchte ich dich ermutigen, diesen Podcast zu abonnieren, zu teilen und uns eine Bewertung zu hinterlassen, wenn dich unsere Geschichten berühren. Deine Unterstützung hilft uns immens, noch mehr inspirierende und herzerwärmende Geschichten wie diese zu erzählen. Nun lass uns gemeinsam eintauchen in die Welt von Michi und Mark, in ihre Liebe, in ihre Leidenschaft und in die unvergesslichen Abenteuer, die sie unter Affen erlebt haben. Und wenn du zu dem Ganzen auch noch Bilder sehen möchtest, dann schau doch einfach bei uns auf YouTube vorbei, denn seit neuestem gibt es den Off the Path Podcast auch als Videopodcast und die ein oder andere Folge schafft es in meinen YouTube-Kanal. Also viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr zwei, Michi, Marc, schön, dass ihr da seid.
Hi, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nehmen kannst, mit uns zu reden.
Danke.
Ja, ich freue mich sehr, weil ihr seid sehr beschäftigt und euch zusammen an einem Ort zu bekommen und über euer neues Buch zu sprechen und über euer Abenteuer. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Es ist nämlich, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ihr seid nach Südafrika, um als also eure Flitterwochen habt ihr dort verbracht und habt das direkt mit Freiwilligenarbeit kombiniert. Wie kam das?
Das kam tatsächlich dadurch, dass ich die letzten 5 Jahre davor schon jedes Jahr im Tierschutz tätig war. Also ich habe meine Passion mit den Affen ja mit 18 entdeckt, mit 22 dann geheiratet, 23 geflittert und ich wollte meinen Urlaub für nichts anderes verschwenden, habe ich immer so liebevoll gesagt. Das heißt, Marc wusste von vornherein, wenn er mich heiratet, dann flittern wir im Tierschutz, in der freiwilligen Arbeit, denn es wird kein Urlaubstag für irgendwas anderes hergegeben und dementsprechend war von vornherein klar, es wird nach Südafrika gehen, wir werden ehrenamtlich mithelfen und Jabez bewegen, aber es war tatsächlich deine erste Reise.
Ja, genau. Also für mich war es natürlich auch spannend zu erleben, was ihre Welt ist, von der sie bis dahin ja immer nur erzählt hat, mir Bilder gezeigt hat. Ich war noch nie selber vor Ort, um das auch mal zu erleben. Und im Prinzip direkt, nachdem wir zusammengekommen sind, 8 oder 9 Tage danach, ist sie direkt für 6 Wochen wieder nach Südafrika geflogen und hat mir dann nur noch davon berichtet. Und deswegen war es ja für mich spannend, auch mal in ihre Welt einzutauchen. Da waren die Flitterwochen quasi ja die Feuerprobe und eine perfekte Möglichkeit für mich, da mal einzusteigen.
Ja, wenn man jetzt genau zugehört hat, dann hat man halt herausgehört, aha, so zwischen dem Zusammenkommen und dieser Reise, die wir jetzt besprechen, ist ja nicht ganz so viel Zeit gewesen, ne? Also 5 Tage zusammen gewesen, du warst 6 Wochen weg, also 1,5 Monate schon mal vergangen und ein Jahr später wart ihr halt auch schon zusammen dort als Ehepaar. Das ging alles super schnell. Und dazwischen wart ihr auch noch in Australien unterwegs und habt extrem viel erlebt. Also ihr habt das Leben von vielen Paaren in einem Jahr verbracht.
Ja, ich habe ja noch viel vor. Dann dachte ich, dann kann ich beziehungstechnisch ein bisschen vorspulen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ging sehr schnell alles und ja, ich glaube, man kann generell sagen, dass wir vielleicht nicht ganz so das 0815-Paar sind, wie wir leben. Aber auch auf dieser Reise in Australien haben wir einfach gemerkt, dass das Zusammenreisen, zusammen Dinge entdecken, auch die Art und Weise ist, wie wir uns gegenseitig am besten entdecken und auch kennenlernen, weil in dieser Australienreise hatten wir uns dann auch verlobt gehabt. Es war von mir ein ganz spontaner Antrag. Wir waren irgendwie abends mit dem Sonnenuntergang auf einer Sanddüne. Vorher hatte ich den Plan nicht. In dieser Sekunde kam der Plan und dann einfach gefragt und dann ging das auch im Prinzip so schnell. Dann auf einmal war man dann verlobt und dann kam eins zum anderen.
Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber du kannst es bestimmt nachempfinden. Ich finde, auf Reisen lernt man seinen Partner von allen Seiten kennen. Man lernt, als Team zusammenzuhalten. Man lernt, auch eben mit unangenehmen Situationen umzugehen. Und der Alltag kommt einem dann manchmal relativ easy vor, weil man so zurückblickt und denkt, oh, weißt du noch, als wir da im Hostel zwischen den anderen Leuten geschlafen haben oder als wir dann da gecampt haben oder einfach... ja, dieses und jenes Abenteuer haben. Und ich finde halt, Reisen ist eine wirklich Feuerprobe für Paare und kann einen aber auch richtig, richtig eng zusammenwachsen lassen.
Ja, nee, absolut. Ich glaube auch, dass die meisten Leute führen ja eine Feierabend- und Wochenendbeziehung. Sehen sich halt die meiste Zeit des Tages nicht und halt dann, wenn sie auf Reisen dann sind, dann verbringen sie zum allerersten Mal so viel Zeit miteinander, dass sie dann merken so, hey, wer ist denn das eigentlich mir gegenüber?
Ja, das stimmt.
Wie war das denn bei euch? Michi, du hast gesagt, du bist mit 18 bist du Tierschützerin geworden, mit 22 hast du geheiratet. Vor allem würde mich jetzt interessieren, Marc, wie war denn deine Vergangenheit rund um Tiere und Tierschutz? Wie bist du vorher unterwegs gewesen und hast diese neue Welt früher gesehen?
Also im Prinzip war es bei mir so, dass ich als Kind immer ganz viel Zeit in der Natur und auch mit Tieren verbracht habe. Meine Eltern haben im Prinzip immer jedes Wochenende mit mir und meiner Schwester Wanderungen im Wald gemacht. Die haben da extrem viel Wissen, uns alle möglichen Tierspuren, alle möglichen Pflanzen und Tiere beigebracht. Und da hatte ich eine sehr große Begeisterung auch gehabt. Bin als Kind immer wieder in die Bibliothek und habe mir alle möglichen Tieratlanten und Ähnliches ausgeliehen und mich sehr viel eingelesen. Habe dann aber das Thema so ein bisschen über die Jugend als Sport, Schule und so weiter und Studium ein bisschen verloren. Also es ist quasi mehr oder weniger eingeschlafen. Prioritäten hatten sich verschoben. Und dann dadurch, dass ich dann mit Michi zusammengekommen bin und durch die Erfahrungen, die wir hatten, weil wir sind vom Charakter grundverschieden, komplett unterschiedlich, aber wir haben immer wieder gemerkt auf den Reisen, auf unseren Wanderungen und Ähnliches, dass gerade die Natur und die Tiere unsere größte Gemeinsamkeit sind. Und dadurch ist meine Begeisterung dafür auch wiedergekommen, ist quasi wieder aufgewacht. Ich hatte dann auch dienstlich meine Schwerpunkte nochmal verlagert gehabt, weil ich bin bei der Kriminalpolizei, also Beamter, und habe dann damals den Ermittlungsschwerpunkt von mir dann auch in den Tier- und Artenschutz gelegt und dann meine Ermittlungstätigkeiten eben auch auf dieses Feld wieder fokussiert. Und dann ist irgendwie auch alles von damals so wieder aufgewacht. Das Wissen war ja natürlich auch irgendwo noch da. Und dann irgendwie seit dem Moment hat sich dann bei uns auch alles wieder, sei es jetzt auf den Reisen, aber auch hier bei uns daheim, nur noch wieder um Tiere, Tierschutz, Artenschutz gedreht. Wir hatten dann damals auch Tier- und Artenschutz-Seminare und Programme gegeben, wo Michi dann im Prinzip die wissenschaftliche Perspektive berichtet hat. Ich hatte die rechtlichen Bereiche dargestellt gehabt. So sind wir dann auch wieder sehr zusammengewachsen, weil das dann einfach unsere größte Gemeinsamkeit ist, trotz der charakterlichen Unterschiede.
Ja. Das hört sich super spannend an. Ich kann mir auch vorstellen, dass so dieser Tier- und Artenschutzbereich als Kriminalbeamter halt auch nochmal in Deutschland, du siehst ja Dinge, von denen wir ja ganz wenig hören und mitbekommen und vermutlich auch richtig krasse Geschichten.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, insbesondere wenn man dann im Bereich Tierschutz ist, kennt man das ein oder andere, was ja dann von verschiedenen Tierschutzorganisationen, PETA oder anderen Vereinen hier und da mal aufgedeckt wird. Aber natürlich hat man dann, wenn man den Bereich ermittelt, diese Fälle. Das können dann die ganz krassen, großen Fälle sein, wo das wirklich industriell ist mit Massentierhaltung, wo dann sich davon kann man ja so schon wenig halten, aber wenn dann auch die bestehenden Regularien nicht eingehalten werden, die Tiere dann da noch über alle Maße missbraucht werden, das ist das eine Feld, aber auch im Prinzip im Kleinen, in verschiedenen Haushalten, wo Tiere unter ja widrigsten Bedingungen gehalten werden, gequält werden, bis hin zu Leuten, die dann ihre Hunde an der Leine Treppen runterziehen, treten oder dann ungewollte Welpen oder andere Tierbabys ertränken und auf unvorstellbare Art und Weise töten. Das sind die Dinge, mit denen man dann leider auch im Alltag konfrontiert ist. Und der Bereich Artenschutz geht dann tatsächlich mehr in illegale Handel, Einfuhr, Schmuggel, wo irgendwo auf der Welt Wildtiere gefangen werden, um dann letztendlich, so muss man es ja auch sagen, hier dann irgendwelche, ja, Gelüste zu beglücken, weil man das exotischste Tier in seinem Freundeskreis irgendwie daheim haben will. Und wenn man dann einfach auch hört aus Michis wissenschaftlichen Reporten, wie viele Tiere alleine schon auf diesem Weg und beim Fangen sterben müssen, in kleinsten Behältnissen über durch die ganze Welt transportiert werden, um dann hier in irgendeinem Mini-Terrarium zu landen. Das ist dann natürlich schon extrem traurig. Also man sieht da viel Trauriges, aber man lebt natürlich von den Erfolgserlebnissen, wenn man so einen Ring vielleicht sprengen kann, in diesem kleinen Mikrokosmos das verhindern kann oder wenn man das eine oder andere Tier auch wieder retten, befreien kann. Das sind dann die Erfolgserlebnisse, die einen über die, sagen wir mal, negativen Erfahrungen wieder motiviert, auch weiterzumachen.
Ja, das stimmt.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Und es ergänzt sich ja auch ganz gut, weil eigentlich viel mit dem, wo du hier konfrontiert bist, bin ich in Südafrika am anderen Ende. Also das, wo Marc in Beschlagnahmung in Deutschland dabei ist, sind die Auffangprojekte ja dann die Tiere aufnehmen. Das heißt, auch in Südafrika hat sich dein Wissen dann sehr, sehr gut ergänzt, weil Marc dann immer mit den Behörden sympathisieren kann und da einen ganz, ganz guten Dreh- und Angelpunkt herstellt. Ja, das heißt, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema und für viele Leute auch unvorstellbar, wie riesig das ist. Aber um mal ein Verständnis zu geben, nach dem Drogenhandel ist der illegale Handel mit Tieren der zweitgrößte. Also mit Vögeln sind ganz beliebt, aber eben auch Primatenarten, also Affen hin zu Geparden sind vor allem in Dubai ein ganz, ganz beliebtes Haustier geworden. Und das sind schon Dinge, die so unter der Hand passieren, aber in einer Größe, die man sich nicht vorstellen kann, dass das wirklich unbemerkt bleibt.
Ja, naja, ich bin ja auch Safari-Guide und habe da so ein bisschen auch so was mitbekommen. Das ist schon irre, was dieser illegale Handel und Wildlife-Handel, also Wildtiere-Handel, was er für Ausmaße hat, den man sich ja überhaupt gar nicht vorstellen kann. Also auch diese ganze Industrie rund um, in Anführungsstrichen, legale Tiere, ne? Also Fische, Aquaristik, wie viele Fische gefangen werden müssen, Süßwasser und auch Frischwasserfische, damit in einem Bauhaus oder halt in einem Tierfachgeschäft da ein paar übrig bleiben, ist total irre, wie viele dabei draufgehen. Das ist den meisten gar nicht bewusst, wenn sie dann halt ihren Kindern ein Aquarium schenken oder sich selbst irgendwie eine Freude machen wollen, aber gar nicht wissen, auf wessen Kosten sie das machen. Das ist mir persönlich, muss ich auch sagen, dass ich das bestimmt 30 Jahre nicht gewusst habe. Also deswegen, man muss sich da einfach einlesen, und vielleicht hilft ja so ein kleiner Podcast wie unserer dem einen oder anderen da wach zu werden oder sich einzulesen.
Ja. Ich meine, insbesondere auch, wir sind ja überwiegend im afrikanischen Raum unterwegs, wenn man dann hier die Malawi- und Tanganyika-See, Kischlin, also die Buntbarsche halt sieht, die sind ja in Mitteleuropa, in Deutschland sehr, sehr beliebt. Und ja, das sind dann eben die vielen Wildfänge, die gefangen werden müssen, damit, wie du sagst, eben ein kleiner Prozentsatz hier ankommt. Man kann natürlich verstehen, dass man sich dafür begeistert, ist ja ohne Zweifel wunderschön. Aber wenn man dann so Tiere hält, dann sollten sie dann doch aus der Nachzucht kommen, und man sollte darauf achten, dass es auf keinen Fall Wildfänge sind, wenn man eben diesem Hobby nachgehen will.
Ja, absolut. Ich sehe bei euch im Hintergrund, sehe ich einmal wahrscheinlich Michi, das ist nur angeschnitten, dich mit Zebras, und ich sehe Baboons und so. Das ist ja das Hauptthema heute eures Buches und eurer freiwilligen Arbeit und auch der Organisation, die Michi, die du da ins Leben gerufen hast. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Eure Flitterwochen sind ja dann sofort halt runter nach Johannesburg erstmal gegangen, um dann halt zu helfen. Wir müssen aber vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Wie bist du ursprünglich auf diesen Ort gekommen, und wie bist du ursprünglich auf die Idee gekommen, dich für Primaten einzusetzen?
Ja, also ganz, ganz ursprünglich, ich war 18, ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten. Ich dachte immer, ja, wenn du nach Südafrika reist, also nach Afrika, damals war irgendwie Afrika für mich
alles, ne? Früher war alles, genau, ja.
Da gab es nur das Land Afrika gefühlt. Da haben ja ganz viele Europäer leider so diese Sicht. Aber ich dachte, ja, wenn ich nach Südafrika reise, dann möchte ich mit Löwen arbeiten. Und habe mich dann tatsächlich über eine deutsche Agentur vermitteln lassen. Freiwilligenarbeit im Wildtierprojekt mit Löwen. Und habe da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also für alle, die Freiwilligenhelfer werden möchten, informiert euch A, sehr, sehr gut über die Freiwilligenbranche. Was ist seriös, was ist nicht seriös? Informiert euch sehr gut über die Art, mit der ihr arbeiten wollt. Und ob das, was auf diesen Seiten dann steht, überhaupt realistisch ist. Weil ich bin in ein Projekt gekommen, was angeblich die ganzen beschlagnahmten Löwenbabys aufziehen und auswildern sollte. Und das klingt immer alles sehr schön, bis man halt irgendwie liest, oh, in Südafrika werden ja keine Löwen ausgewildert. Was erzählt dieses Projekt mir denn dann? Und so ist rausgekommen, dass die Agentur, mit der ich zusammengearbeitet hat, mich in ein Kent-Hunting-Projekt vermittelt hat. Und für alle, die das nicht kennen, ist Kent-Hunting ist Trophäenjagd. Und Trophäenjagd ist ganz, ganz, ganz beliebt in Südafrika. Denn Trophäen sind unfassbar wertvoll, gerade von Löwen und anderen großen Wildtieren. Und das bedeutet, dass Freiwilligenhelfer eben unter dem Deckmantel des Tier- und Artenschutzes in diese Projekte gehen, dafür auch bezahlen. Und die Tiere, die von Trophäenjägern gekauft werden und dann auch getötet werden, halt aufziehen. Und das ist eine ganz, ganz große Industrie, weil du natürlich an allen Ecken und Enden die Tiere ausschlachtest. Du hast Freiwilligenhelfer, die sich um die Babys kümmern, viel dafür zahlen. Du hast Touristen, die mit mittelgroßen Löwen, Jungtieren auf Lionwalks gehen, dafür zu bezahlen. Wenn die Tiere zu groß sind und zu gefährlich für die Lionwalks, verkaufst du sie halt an die Trophäenjagd und die werden abgeschossen. Und das war für mich so voll der Schock, weil ich war voll naiv. Ich war 18, ich dachte, Michi rettet jetzt die Welt. Also so, ich war da jetzt 6 Wochen, die kleine Welt zu einem besseren Ort. alle waren auch total dagegen, meine Eltern, meine Freunde, alle haben gedacht, ich wäre verrückt. Und dann sitze ich da an einem Projekt wie diesem und dachte einfach nur, das kann doch jetzt nicht wahr gewesen sein. Und so bin ich tatsächlich erst in den Wildtierschutz mit Affen, mit Primaten gekommen, weil ich dann dachte, nee, ich bin jetzt hier runtergeflogen, um irgendwas zu machen. Und wenn es nicht dieses Projekt war, dann werde ich jetzt über den Kontakt mit Einheimischen, mit Menschen hier vor Ort ein Projekt finden, was wirklich seriös, was nachhaltig ist. Und so bin ich in dieses Primatenschutzprojekt gekommen und habe mich auch in Affen verliebt, weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde die Großkatzen so ein bisschen langweilig, weil die so viel liegen und gefühlt so nicht so aktiv sind. Ich weiß nicht, du kennst das vermutlich auch von Safaris, es gibt ja sehr aktive Tiere, auch Warzenschweine können ja ein unfassbares Spielverhalten haben. Viele Primatenarten können auch sehr aktiv sein, sehr verspielt sein. Und die Großkatzen, die sind halt wahnsinnig anmutig und wahnsinnig schön. Aber ich war dann froh, als wieder ein bisschen Action da war und habe dann eben auch mein Herz an ganz, ganz andere Arten verloren, eben die Affen.
Und da bist du dann halt an Gus und Liz gekommen, die quasi dieses Projekt dort führen.
Genau, so bin ich an das Projekt, an die beiden gekommen und bin ja dann langfristig auch viel, viel länger vor Ort geblieben und habe über dieses Projekt als Initialzündung dann halt wirklich gesagt, okay, ich möchte in mehreren Projekten mitwirken und war ja dann in ganz, ganz vielen afrikanischen Ländern unterwegs im Schutz von Primaten.
Ich finde auch dieses Canned Hunting, diese ganze Industrie, die du gerade angesprochen hast, und das ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema, worüber man eine eigene Podcast-Folge aufnehmen könnte, aber wie krass durchgespielt diese Industrie ist und wie sie alle mit dieser Idealvorstellung, die man halt hat, die Menschen blenden, das ist schon echt erstaunlich. Also das ist schon, das macht einen also richtig, richtig sauer. Was da für krasse Sachen abgehen.
Und man sollte vielleicht auch anführen, dass das Ganze halt wirklich nicht nur im Tierschutz gemacht wird, das wird auch mit Kindern gemacht. Man sollte auch bei allen möglichen Projekten im Waisenhausbereich so vorsichtig sein, wo man hingeht. Waisenhaustourismus ist ähnlich schlimm wie der Tierschutz. Da werden wirklich Kinder aus Familien geholt, die halt einfach ärmlich sind, in diese Waisenhäuser gegeben, wo halt gutgläubige Menschen hinkommen, die Kinder unterrichten, mit den Kindern spielen, etwas verändern und bewirken wollen. Und diese Kinder landen mit 14, 15 Jahren, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn sie nicht mehr süß sind, auf der Straße. Und das ist halt einfach was, wo wir ganz, ganz vorsichtig sein sollten im Bereich seriöse, nachhaltige Freiwilligenarbeit. Und jeder, der sich dafür interessiert, geht wirklich nur an Agenturen, die die Projekte prüfen. Das heißt, die wirklich Prüfungen und Prüfungsstandards haben, persönlich, nicht so Ferndiagnose, ich habe mir die Webseite angeguckt und auch von Experten. Das heißt, lasst euch bitte auch nicht davon blenden, wenn, weiß ich nicht, Kalle 46 sagt, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit beim Elefantenreiten in wo auch immer. Denn Erfahrungs- und Prüfungsberichte sind ein Unterschied. Ein Tourist findet gewisse Dinge, die für Tiere nicht gut sind, vielleicht toll, weil er den Hintergrund nicht kennt. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, Prüfung ist wichtig, persönliche Prüfung und auch wer hat geprüft. Waren das Fachleute? Sind das Menschen, die sich damit auskennen oder ist das ein reiner Erfahrungsbericht? Weil Erfahrungsberichte so wichtig, so die Google-Rezension für uns sind und die Podcast-Bewertungen und alle in so einem Bereich immer auf Experten, Zoologen, Biologen oder eben auch dann Menschen verlassen, die eben in Sozialbereichen arbeiten.
Hm. Gibt es da Zertifikate, die du kennst, auf die man achten kann? Also, weil ansonsten, also ich meine, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, das alles herauszufinden und zu recherchieren und herauszufinden, wer jetzt wirklich gut ist. Also ich kompensiere auch unsere Flüge und kompensiere mehr, als wir ausstoßen und so weiter und sag das und schreib das und habe da auch ein Zertifikat halt auch daneben. Aber wer weiß schon eigentlich, ob dieses Zertifikat, was ich da halt ausstelle und hinschreibe, auch wirklich echt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, es gibt tatsächlich keinen einheitlichen Standard, was vermutlich daran liegt, dass das Thema so international ist. Ich empfehle halt einfach wirklich, sich ausreichend mit diesem Thema zu befassen und Projekten auch einfach Fragen zu stellen. Also man kann ja über eine Agentur gehen, bei dieser Agentur wirklich darauf achten, Prüfung, wer hat geprüft, wann wurde das letzte Mal geprüft und vor allem persönlich und bei Projekten direkt, wenn sich Menschen die raussuchen wollen, wirklich auf der Webseite gut belesen und die Infos, die da sind, prüfen. Also ich hätte ja auch, wenn ich das gemacht hätte, feststellen können, dass das, was dieses Projekt sagt, dass es die Löwen in Südafrika auswildert, ja mit wenigen Recherchemitteln festgestellt, dass das schon mal nicht wahr ist. Aber es war mir halt damals einfach nicht bewusst. Dementsprechend einfach das, was auf diesen Webseiten steht, schon mal Fragen hinterfragen und bei einem schlechten oder komischen Bauchgefühl lieber weitersuchen, weil du gibst Geld dafür aus, du fliegst da runter, du investierst da Zeit rein und dann solltest du wirklich was unterstützen, was nachhaltig ist. Und was es aber gibt, das ist kein Zertifikat. Manchmal werden Projekte eben vom beispielsweise Jane Goodall Institut im Primatenschutz unterstützt. Da kann man sich dann davon ausgehen, dass die natürlich von dem Institut vorher geprüft wurden, bevor die das mitfinanzieren. Manchmal fördert der WWF auch Projekte. Das heißt, man kann auch gucken, wer sind vielleicht Kooperationspartner. Das kann ein Indiz sein, aber wirklich belies dich, stell Fragen, sei aufmerksam und geh wirklich erst in ein Projekt, wenn du das Gefühl hast, dass es gut ist. Und mein Top-Tipp ist jetzt immer so ein bisschen sneaky. Buch dich nur eine Woche ein, verlängern geht immer, aber Geld zurück kriegst du in den seltensten Fällen. Das heißt, wenn es doch kacke war nach einer Woche, dann hast du dein Bestes gegeben. Und wir hatten das auch schon, also dass ich vor Ort war, wir haben die Projekte aus der Distanz uns angeschaut, gedacht, das ist ein seriöses Projekt und haben es trotzdem nicht aufgenommen, um zu vermitteln, weil wir halt vor Ort festgestellt haben, okay, das, was auf der Webseite steht, ist schön und gut, wird vor Ort aber leider einfach nicht umgesetzt. Deswegen sei sneaky, geh eine Woche hin, du kriegst die restlichen 6 Wochen, die du in Südafrika oder wo auch immer gebucht hast, sehr gut um. Aber du kannst in der Regel immer verlängern, was dein Geld aber in den seltensten Fällen zurückbekommen. Das war bei mir halt damals so. Ich habe das bezahlt, ich habe nichts zurückbekommen. Und dann ärgert man sich doppelt. Dementsprechend buch dich nur eine Woche oder zwei ein.
Wie stehst du zu diesem, es gibt ja so einen Begriff, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, if you can touch it, it's not a conservation. Weil das ist ja bei diesen Löwen ist das ja so, du hast gerade zum Beispiel das Elefantenreiten, Kalle 46 oder so, Elefantenreiten war ganz toll oder so. Und das ist ja oft so, dass diese Dinge halt total ziehen. Weil die Leute halt sagen, das ist ja diese emotionale Bindung. Und das ist ja, und bei den Primaten ist es ja eigentlich auch so, dass, wenn ich das so richtig gelesen habe, und ich habe keine Erfahrung damit, und war da auch noch nie, dass ja der enge Kontakt zu diesen Tieren ja doch auch irgendwie wichtig ist. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, also es gibt einfach kein Schwarz-Weiß und das sollten wir uns auch im Artenschutz bewusst machen oder im Tierschutz. Beispielsweise ist es bei uns mit den Primaten halt einfach so, wir müssen die aufziehen und die müssen gefüttert werden in einem gewissen Rahmen. Das heißt, der Kontakt mit Menschen ist bis zu einem gewissen Rahmen halt einfach wichtig und normal. Das andere, was man unterscheiden muss, es gibt Ausbildungsprojekte und Sanctuaries. In einer Sanctuary beispielsweise werden die Tiere gar nicht mehr ausgebildet. Das heißt, wenn da zum Beispiel Kontakt zu Menschen besteht, kann das sogar als Form von Enrichment gesehen werden, also als Bereicherungsmaßnahmen. Man muss aber jeden Kontakt immer darauf prüfen, warum findet der Kontakt statt. Das ist das viel Wichtigere. Findet der Kontakt gerade aus dem Bedürfnis eines Menschen heraus statt oder hat er einen Vorteil für das Tier? Bei den Bushwalks beispielsweise, man sieht mich ja auch manchmal auf Videos mit den Affen irgendwo in den Bäumen sitzen, ist das Wichtigste für die Tiere, dass wir sie anfangen, an ihre natürliche Umgebung wieder zu gewöhnen. Warum gehen wir mit den Tieren und lassen die nicht einfach laufen? Naja, ohne uns würden sie sich zum einen gar nicht trauen, weil das sind Jungtiere, die brauchen Alphas, Menschen, die sie führen. Und das andere ist auch, im Zweifel würden sie uns weglaufen. Dementsprechend prüfe jeden Kontakt und wenn du auch eine Station prüfst und du siehst, okay, da hat gerade jemand den Geparden irgendwie berührt, frag einfach, was ist der Grund dahinter? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Und wenn sie es dir halt einfach gut fundiert, wissenschaftlich als Teil des Ausbildungskonzeptes oder auch als Teil der Enrichment-Maßnahme begründen können, die auch Sinn macht, eine sinnvolle Maßnahme, dann ja, wenn der Kontakt aber primär da ist, um Menschen zu stimulieren, um Touristen zu belustigen, dann sollte das nicht der Fall sein. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist die Entwöhnung ab einem gewissen Grad. Also wir zum Beispiel, wir sind in den ersten 14 Monaten mit unseren Primaten in Kontakt bei den Pavianen und danach, bis die 5 sind, das sind nochmal über 3 Jahre, findet kein persönlicher Kontakt mehr statt. Wir sind in den ersten Monaten mit denen zusammen, bis sie in die Semi-Wild-Gehege können und dann werden die entwöhnt. Und das ist natürlich elementar und wichtig. Also bei jedem Kontakt die Art des Kontaktes prüfen, was ist der Nutzen für die Tiere. Und dann kann persönlicher Kontakt Sinn machen. Zum Beispiel bei Pinguinen ist es zum Beispiel wichtig, dass wir die aus der Hand füttern, weil wir müssen supplementierten Fisch geben. Der muss aus der Hand gefüttert werden, damit das Supplement nicht ins Wasser geht und den pH-Wert verändert. Wenn ich jetzt sagen würde, da, wo Tiere aus der Hand gefüttert werden, da ist schlecht, wenn vielleicht Leute, die ein Pinguin-Projekt sehen, wo der Pinguin aus der Hand gefüttert wird, denken, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Das ist wirklich immer von Art zu Art individuell und deswegen auch immer mit der Art und artspezifisch befassen, wo du aushelfen möchtest, weil es gibt nicht die eine Regel.
Lass uns mal auf euer Buch jetzt nun zurückkommen, was ihr ja veröffentlicht habt. Wir sprechen jetzt schon eine halbe Stunde und haben das noch wenig angesprochen. Und eure Anreise war ja doch auch ein bisschen spannend, bis ihr dann endlich da angekommen seid. Marc, für dich war das allererste Mal dort. Wie ist dir das ergangen? Wie aufgeregt warst du, nachdem du ja so viel über die Arbeit von Michi gehört hast, die dir das alles erzählt hast, du es auch gesehen hast, dann zum allerersten Mal dort anzukommen? Das war ja auch erstens auch, die ganze Anreise war ja auch gar nicht so einfach. Wie war die Gefühlsachterbahn?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich war ich auch am Anfang noch sehr naiv und unbeholfen, was jetzt das Reisen einfach in Ländern betrifft, die jetzt anders sind als vielleicht mitteleuropäische Länder, wo man sich ja direkt heimisch fühlt, wo man weiß, okay, so läuft das an einem Bahnhof ab, so läuft das an der Busstation ab. Und wenn der eine oder andere schon mal in dem einen oder anderen afrikanischen Land war oder auch wahrscheinlich südamerikanischen oder asiatischen Ländern, da hat jedes Land so seine Eigenarten. Und ich kannte mich da noch so gar nicht aus. Meine einzigen Reisen bis dahin waren halt wirklich mehr oder weniger All-Inclusive-Urlaubreisen ins Vier-Sterne-Resort oder sowas, wo man am Flughafen abgeholt wird mit dem Transfer, ist dann die ganze Zeit in seinem Resort und wird später wieder wohlbehalten zum Flughafen zurückgefahren und bekommt letztendlich nichts mit. Das war meine Ausgangslage bis dahin. Und dann durfte ich eben schon schnell lernen, dass es da unten halt auch einfach anders zugeht. Und dann hat das schon begonnen bei unserer Busreise, wo Michi sich durchgeboxt hat, um im Bus einen Platz freizuhalten, weil die halt jeden Bus überbuchen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und wenn der Bus halt voll ist, dann ist er voll. Und wer nicht reingepasst hat, hat Pech gehabt. Dann fährt der Bus halt einfach. Und deswegen hat Michi sich vorgedrängelt und ich stand da mit unseren Koffern am Warten. Ja, und auf einmal kommt jemand angerannt, schnappt den Koffer und rennt weg. Und dann durfte ich halt lernen, dass man halt seinen Koffer auch gegen ein gewisses Entgelt wieder zurückkaufen kann, um mit dem Koffer weiterreisen zu dürfen. Das war für mich halt einfach so ein bisschen wie so ein Kulturschock. Das ist dann nicht das Klischee, dass diese Länder generell kriminell sind. Das war tatsächlich das einzige Mal, dass ich in diesen ganzen Jahren quasi beklaut wurde. Und das ist ja auch glimpflich ausgegangen. Umgerechnet habe ich den für 5 Euro wieder zurückgekauft. Und ich muss sagen, diese Lebenserfahrung von 5 Euro war es natürlich mehr als wert. Die nimmt man für immer mit und weiß, beim nächsten Mal halte ich meinen Koffer ein bisschen fester. Und ja, generell ist es dann auch so, wenn man irgendwann einfach sich an das Reisen gewöhnt hat, diese Länder gewöhnt hat, wird man ja auch irgendwann immer mehr zu einem Einheimischen, auch so wie wir aussehen. Und das wichtigste Learning, was wir einfach hatten, ist, sehe auf Reisen einfach nicht aus wie ein Tourist und verhalte dich nicht wie ein Tourist, dann behandeln dich die Einheimischen auch nicht wie ein Tourist. Und das ist so diese Learnings, die man da einfach mitnimmt, was die Reise natürlich auch abenteuerlich macht. Und dann, ja, in der Station vor Ort angekommen, hat man dann erstmal die Eindrücke, die Tiere so mit sich haben. Der Geruch der Tiere ist natürlich ganz eigen und wenn man lange oder überhaupt noch nicht mit Tieren gearbeitet hat, dann riecht das auch sehr extrem. Manche würden auch dann das vielleicht als unangenehm empfinden. Ich meine, wir kommen jetzt vom Land, wir sind den einen oder anderen Geruch hier gewöhnt. Und dann ist natürlich Arbeit mit Tieren, physische Arbeit, viel mit Reinigung, Essen schneiden, mit Schubkarren durch die Gegend fahren. Also einfach auch harte Arbeit. Und Ich hatte da jetzt nicht die Probleme, mich einzufinden, und habe aber einfach gemerkt, okay, du bist hier nachmittags um 4 oder 5 fertig, du kannst dich ins Bett legen und 12 Stunden durchschlafen. Und das hat es einfach für mich auch, weil ich sonst überwiegend im Büro bin, hauptsächlich Arbeit quasi mit dem Kopf mache, einfach der perfekte Ausgleich, nur mal anpacken zu können, nur an der frischen Luft zu sein. Und das, ja, ist für mich dann auch einfach ein Erlebnis gewesen. Ich glaube, nach den ersten 2 Tagen war ich da komplett drin. Das Einzige, was ein bisschen länger gedauert hat, war das Learning, wie muss ich denn hier mit diesen Tieren umgehen und mich quasi, ja, selber in diese Truppe einzufügen. Und das hat wesentlich länger gedauert als jetzt der Umgang mit der harten Arbeit oder ähnliches. Aber ja, wenn man jetzt nach so vielen Jahren, wo man dann mit den Tieren schon gearbeitet hat, zurückblickt, dann lächelt man sich einfach selber und denkt sich, okay, wie konnte man damals so unbeholfen, so naiv sein? Aber dieser Prozess gehört halt irgendwie einfach dazu, bis man sich dann auch irgendwann selber so als Teil von diesen Tieren dann sehen darf.
Ich hab durch euer Buch gelernt, zurückbeißen. Das hast du am Anfang nicht gemacht.
Genau, ja, das sind, ja, Primaten sind Tiere, die eine feste Rangordnung in ihren Truppen haben, und das natürliche Verhalten von diesen Tieren ist das natürlich auch in ihrer Jugend auszutesten, wo reihe ich mich denn hier in dieser Truppe ein, und ja, wenn dann so ein Mensch meint, sich in die Truppe einzufügen, dann gucken auch die, wo positioniert der sich dann ein, und dann wird man auch, wenn man eben nicht so erfahren mit den Tieren ist, erstmal unterworfen, weil die Tiere halt einfach, also man kennt das ja auch von Hunden, die nehmen Unsicherheit bei Menschen, die nehmen alle Emotionen, Unsicherheit, Angst, nehmen die Tiere wahr, und das reflektieren die einem auch. Und wenn die merken, hier ist jemand extrem unsicher, tollpatschig, dann nutzen die das direkt als Schwäche aus und sagen, okay, den ordne ich schon mal unter mir ein. Und wenn ich mir überlege, wie ich das erste Mal in dieses Gehege gegangen bin, das war noch ein Gehege mit den ganz kleinen Pavianen, dann war ich dann, ich wollte niemanden erschrecken und war dann da am Rumschleichen und auf Zehenspitzen. Und Michi sagt natürlich auch, überleg mal, welches Tier schleicht denn in der freien Wildbahn rum? Und das sind natürlich dann die Raubtiere, die sich anschleichen. Entsprechend hatten diese Tiere wahnsinnige Angst vor mir, waren am Schreien. Und die größeren Tiere haben dann versucht, die kleineren vor mir zu beschützen. Und das sind dann so Learnings, die man da macht, bis man irgendwann merkt, okay, ich werde selber zu einem dieser Tiere und habe dann gelernt, wenn die Tiere mich unterwerfen, muss man sich wehren. Und dann, wie die Tiere sich gegenseitig auch in den Schwanz beißen, muss man da eben auch mal in den Schwanz beißen. Aber das funktioniert natürlich nicht vom einen auf den anderen Tag. Und das hat einige Tage, Wochen gedauert, bis man dieses Verhalten dann adaptieren konnte von den Tieren. Aber es hat auch schön, diese Veränderung bei sich wahrzunehmen. Ich glaube, für Michi ist das noch schöner, das von außen dann wahrnehmen zu können. Und, ja.
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, ja. Entschuldige, du wolltest was sagen.
Ja, wir waren ja auch dieses Jahr, ich meine, das Buch, die Flitterwochen sind ja jetzt gute 5 Jahre sind sie jetzt her, und wir waren jetzt dieses Jahr in Simbabwe, und man muss halt sagen, damals hatte Marc Probleme mit so einem, also weiß ich nicht, wie alt war Abigail. Das war das Weibchen, was Marc immer gebissen hat. Und ich so, Marc, muss Abigail zurückbeißen? Haben wir dann abends in Handtücher beißen geübt, weil man muss ja auch einen gewissen Abstand zum Po halten, weil manchmal, wenn die schreien, geht der Schließmuskel auf, wenn das Gesicht so ein Abschließmuskel ist, ist Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. Also immer ein guter Handlänger Abstand zum Po halten, damit du den Schwanz in der richtigen Position halt bekommst. Und dieses Jahr war es dann so, dass wir in Simbabwe waren und die großen Paviane sind ausgebrochen. 3, 4 Jahre alt. Das war schon mal eine andere Hausnummer. Und wir hatten tatsächlich ein Weibchen, ähnlich störrig wie Abigail, Mali hieß sie, die einfach nicht zurückgegangen ist. Und wir wussten halt, okay, die weiß, die kann gerade mit uns machen, was sie halt will. Und ich weiß noch, du hast sie gefangen, und dann musste ich in diesem Moment, als du Mali gefangen hast, ihr den Schwanz gebissen hast, sie ins Gehege gebracht hast, so daran zurückdenken, mit was für einer Größe man auch anfängt, wo man so denkt, boah, sind die groß und kann ich das wirklich? Und wie sehr man aber auch anfängt, wieder auf die eigenen Instinkte zu vertrauen, denn es geht in der Arbeit mit den Tieren immer darum, tierischer zu werden, natürlicher, instinktbehafteter auch, und nicht die Tiere zu vermenschlichen. Und das ist für mich auch immer, ich finde es immer sehr befreiend, manchmal auch einfach wieder so ganz natürlich back to the roots zu kommen und auch zu sehen, wie du dich da entwickelt hast, wirklich mehr und mehr einfach alles, was man denkt, was man nicht darf, was man nicht sein kann, Emotionen rauslassen, dass man das wieder darf. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier beim Supermarkt, wenn wir mal wütend sind, die Kassiererin beißen, aber bedeutet, dass man auf jeden Fall den Umgang mit den eigenen Emotionen nochmal auf einer anderen Ebene lernt.
Man muss halt auch sagen, der Unterschied ist halt auch, wenn man ein Tier quasi auf die Art, wie sie sich auch selber in der Truppe dominieren, auf die tierische Art und Weise, man beißt sich in den Schwanz, man rauft sich, ist das was, was die Tiere akzeptieren, und man kann mit ihnen ganz normal im Umgang weiterarbeiten. Die Tiere sind einem nicht böse gesonnen, sondern man hat einfach nur die Rangfolge festgelegt, und man kann mit den Bushwalks ganz normal mit den Tieren weiter agieren. Würde man jetzt aber Mensch auf menschliche Art und Weise so ein Tier versuchen zu unterdrücken, das heißt, man würde das Tier boxen, schlagen, treten, mit einem Stock angreifen oder ähnliches, dann ist das was, was die Tiere nicht akzeptieren. Die Tiere bekommen dann viel mehr Angst und Aggression dir gegenüber. Und das ist eben dieser große Unterschied, wenn man quasi das auf ihre Art und Weise ausfächert. Ich denke, wenn man mit Hunden arbeitet oder ähnliches, kennt man das ja auch. Man kann sich mit einem Hund raufen, man kann einem Hund Disziplin beibringen, indem man sich rauft. Aber fängt man an, das Tier quasi auf menschliche Art und Weise mit Stöcken oder Tritten oder ähnliches zu versuchen zu konditionieren oder ähnliches, dann wird das Tier kein natürliches Verhalten hinter mehr haben. Und das war auch so was wir in unserer Arbeit einfach gesehen haben, dass man dann trotzdem, nachdem man das Tier quasi gebissen hat, ganz normal von dem Tier wahrgenommen wird, weil die eben in ihrer natürlichen Art und Weise auch so miteinander in der Truppe umgehen.
Das macht dich so attraktiver. Also Abigail fand Mark danach ganz schön sexy. Weil natürlich, starkes, dominantes Männchen, da habe ich mich wohl vertan. Also es macht dich sogar mittlerweile attraktiver, und es gibt wirklich Bushwalks, da brauche ich mich dir nicht zu nähern, weil alle Pavianweibchen auf dir hängen und die ihren Hintern hinhalten, weil sie sich paaren wollen.
Er hat Marc auch als attraktiver dir gegenüber natürlich dann auch geworden.
Es ist auf jeden Fall, es passt mehr jetzt.
Ja, ich kann mir das, also ich, als ich das Buch gelesen habe und auch jetzt, wenn ihr so erzählt, so, dann beißt man so einem Primaten oder Pavian einfach in den Schwanz. Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Aber es kommt dann vermutlich natürlich. Wahrscheinlich, wenn du das erste Mal das machst und dann vielleicht sogar noch angeschissen wirst, dann weißt du das nächste Mal, okay, dann muss es dann so gehen und so weiter und so fort. Weil so, also das ist eine steile Lernkurve.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist denn die Rolle dieser Station, in der ihr jetzt tatsächlich dort geholfen habt? Mittlerweile habt ihr Erfahrung im ganzen südlichen Afrika. Ihr habt ja gerade erzählt, ihr wart jetzt woanders auch unterwegs, wo ihr den Größeren geholfen habt. Aber was ist denn die Rolle dieser Station, und was sind eure Aufgaben dort gewesen?
Ja, also die Rolle von den Auffangprojekten ist eigentlich die, beschlagnahmte, verletzte, verwaiste Tiere aufzunehmen. Also es ist halt einfach ein Rehabilitierungscenter. Rehabilitierung bedeutet dabei, die Tiere werden aus verschiedensten Gründen dort hingebracht. Ich habe schon gesagt, Beschlagnahmung, illegaler Handel, haben wir drüber gesprochen. Affenbabys sind unfassbar beliebt, und ganz, ganz viele Halter kennen oder potenzielle Halter kennen sich auch einfach schlecht aus. Muss man nur an Prinz Markus denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ganz schlimm. Die Nummer, das ist die Nummer mit, also ich weiß nicht, was er noch alles hat, aber ich erinnere mich nur, dass er jetzt gerade mit der Schildkröte, die er da abgeschossen hat mit einem Ball, was für ein ekelhaftes Verhalten.
Der Typ ist schlimm, aber auf jeden Fall hat er sich vor 3 Jahren Affen zu Weihnachten gekauft, und er dachte, es wäre ein Totenkopf-Äffchen und saß mit einem Pavian da. Also das ist ein bisschen signifikanter Unterschied, vor allem hinten raus. Aber ganz, ganz viele Leute, die irgendwie sagen, ich hätte gerne Affen als Haustier, die wissen auch gar nicht, was sie sich da im ersten Moment kaufen. Das heißt, da ist einmal unser Anpack, dass man halt wirklich...
Also dürfen wir mal eben ganz kurz festhalten, dass man sich einfach keine Affen kauft? Also...
Ja.
Also, dass man sowas einfach nicht macht, wenn man auf die Idee kommt. Ich glaube, in Deutschland darf man das auch gar nicht, ne? Aber in Dubai, wo dieser besagte sogenannte Prinz lebt, da geht das.
Du wirst schockiert sein, es geht auch in Deutschland. Du kannst sogar einen Tiger in Deutschland als Haustier halten.
Nein.
Doch.
Das Problem ist insbesondere im Artenschutz, wenn es um Nachzuchten geht und man dann gewisse Haltebedingungen hat, gibt es Bundesländer, die da entsprechende Genehmigungen für die Haltung von so Exoten auch erlauben. Und insbesondere bei Primaten sind das Krallenaffen, also sehr kleine Primatenarten, die auch klein bleiben, die viel gehalten werden. Dann haben wir natürlich den illegalen Bereich, weil Wildfänge sind eben deutlich günstiger für die Leute, die damit handeln. Aber wenn das tatsächlich Nachzuchten sind, ist das in vielen Bundesländern tatsächlich auch erlaubt. Und man kann natürlich auch, wenn das die Länderverordnungen sagen, dass Tiere wäre artgerecht gehalten, kann man natürlich so ein Wildtier nicht artgerecht halten, wenn man ehrlich ist. aber es ist auch schockierend immer wieder.
Absolut, ja. Also das hätte ich ja niemals gedacht. Krass.
Ja, also in Deutschland, Krallenaffenarten sind nach wie vor legal. Das sind die, ich weiß nicht, warst du schon mal in Südamerika?
Ecuador, Chile.
Diese kleinen, also es sind kleinere Affen wie Listsaffen, Löwenkopfäffchen, ja. Die Marmosets, also all diese Arten dürfen tatsächlich in Deutschland gehalten werden. Keine Paviane, aber du merkst, illegaler Handel, Handel mit Exoten, auch im Primatenbereich, ist eben auch ein europäisches Thema. Und Großbritannien hat erst letztes Jahr die Haltung zum Beispiel von Gorilla verboten. Also ich weiß nicht, wer sich einen Gorilla in den Garten setzen will. Aber seit letztem Jahr ist jetzt offiziell in Großbritannien verboten, einen Gorilla zu halten. Aber ja, 2023, und wir sprechen immer noch darüber, ob man Schimpansen, Gorilla, Orangutan, Tiger und Löwen, Krokodile im Garten halten darf. Dementsprechend für uns natürlich auch ein großes Problem, weil ganz, ganz viele Behörden auch einfach gar nicht die Expertise haben, zu prüfen, ist das die Art, die man halten darf oder ist das eine andere Art? Gerade bei Fischen, Schlangen, aber auch Primaten im Jungtieralter ist es wirklich schwer, die Art bestimmen zu können. Und das macht natürlich deutschen, europäischen Behörden ein Problem, ist aber natürlich ein offenes oder ein guter Markt, ein guter Schwarzmarkt eben für die Menschen vor Ort, die dann halt einfach Arten, die aktuell noch in großen oder größeren Beständen vorhanden sind, wie Paviane zu nutzen, um die halt irgendwo anders als Totenkopfäffchen, als Listsaffe, was auch immer zu verkaufen. Das heißt, illegaler Handel und die Beschlagnahmung ist eins. Eins der großen Themen. Das andere für uns sind Autounfälle, wie halt hier mit Wild. So wie wir Autounfälle mit Rehen haben, passieren die vor Ort halt auch einfach mit Primaten und anderen Wildtieren. Wir haben aber auch das gezielte Jagen von Primaten. Das heißt einmal, wenn die natürlich die Felder plündern, in Mensch-Tier-Konflikte kommen, aber auch um als Medizin genutzt zu werden oder gegessen. Also es werden auf dem afrikanischen Kontinent wird keine Art mehr gegessen als Affen. Affen sind da wirklich sehr, sehr beliebte Nahrungsquellen. Und halt eben das, was wir sonst so kennen, dass wir die wirklich aus den Häusern schon rausholen. Und all diese Gründe sorgen halt einfach für einen Zustrom von Tieren in verschiedenen Altersklassen, verschiedenen Altersgruppen. Und diese Rehabilitierungsprojekte, die nehmen die eben auf, die peppeln die auf und bilden dann neue Gruppen. Denn Pavian können wir nicht alleine auswildern. Das sind Tiere, die leben halt in sozialen Gruppen, in Gefügen und die brauchen auch die Gruppe, um zu überleben. Und dementsprechend fügen wir dann halt einfach Truppen zusammen. Und das dauert bei Pavian in der Regel bis zu 5 Jahre, wenn wir vor allem kleine Tiere in die Truppe integrieren. Weil bevor wir auswildern, müssen wir halt feststellen, haben wir eine feste Rangordnung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns richtig verhalten, dass wir zurückbeißen auf den Buschlords und dass wir halt tierisch werden, weil wir zeigen ihnen ja auch, wie man Rangordnung dann ausfestet. Das zweite ist, gibt es ein Alpha, und zwar ein dominantes Alpha, was sich primär paart, was intakt ist, was halt auch zum Beispiel zuerst ist, was auch es schafft, andere Männchen zu verjagen, wenn irgendwo Paarungen oder Nahrung stattfinden. Das klingt jetzt so gemein für alle Männer, die hier zuhören und denken, oh, ist das nicht nur einer von 20 Paaren, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die anderen paaren sich auch halt nur hinter Busch. Es ist aber wichtig, dass das Alpha seine Stellung verteidigt. Und das dritte ist, dass wir Nachwuchs haben und dass dieser Nachwuchs auch vom Alpha akzeptiert wird, weil dann geht das Alpha davon aus, es ist sein Jungtier. Bei Pavian versucht das Weibchen allen Männchen zu zeigen, dass es das Jungtier ist, paart sich also in der Zeit mit so vielen Männchen wie möglich. Aber wenn das Alpha das Jungtier nicht tötet, dann geht es davon aus, dass das der Vater ist. Und das sind die Kriterien, die halt zeigen, wir haben hier eine stabile Truppe, die intakt ist. Jeder kann essen, jeder gehört dazu. Und dann kann man auswildern. Und warum wildern wir aus? Wir haben wie in allen Arten halt einfach Bestand, der sinkt. Also selbst wenn nur eine Pavianart jetzt wirklich von der IUCN als gefährdet eingestuft ist, ist es einfach so, dass alle Arten oder fast alle Arten außer der Olive Baboon, was ist denn das deutsche Wort? Naja, googelt, Olive Baboon. Außer der hat einen steigenden Bestand und alle anderen sinken. Und das ist halt einfach mittlerweile problematisch, weil der Lebensraum mehr und mehr verloren geht. Und wie so der Alltag vor Ort aussieht, kannst du ja erzählen.
Also der Alltag im Prinzip ist, dass es eben früh morgens beginnt, weil die Tiere haben halt auch ihren Rhythmus und das ist, wenn es hell wird und sie wach werden, das ist erstes, dass sie eben Futter brauchen. Das heißt, was morgens ist, ist die Futterbereitung, die ansteht und für die Tiere, die noch nicht in den Semi-Wild-Gehegen sind, also die Gehege, die quasi im Wald sind, der umzäunt ist, sondern die noch in einem Gehege sind, das sind die Babys und die Jungtieren im ersten Stadium, müssen natürlich auch gereinigt werden. Das heißt, wie man es bei der Haltung von vielen Tieren hat, eben Gehegereinigung und Fütterung. Und dann gibt es eben die ganz kleinen Babys. Das heißt, bei Menschen würde man jetzt sagen Säuglinge. Das sind die, die in der freien Wildbahn den ganzen Tag an der Mutter hängen würden. Man kennt das ja vielleicht auch aus Dokumentarfilmen oder ähnliches, wie die Babys sich bei den Primaten häufig am Bauch oder am Rücken festhalten und eben die ganze Zeit diesen Kontakt suchen. Und diesen Kontakt brauchen die Tiere auch zum einen, um sich sicher zu fühlen und zum anderen, um eben auch bei Bedarf immer mit Milch versorgt zu werden. Das heißt, diese Babys haben im Prinzip einen fest zugeteilten Part. Das sind in der Regel Frauen, weil die Babys häufig vor Männern Angst haben. Und deswegen ist es so, dass Frauen diese Part viel besser übernehmen können und dann eben das Baby rund um die Uhr tatsächlich auch betreuen müssen. Das ist eben auch nachts. Das heißt, jeder, der im Bereich Rehabilitation mit Baby-Primaten zu tun hat, darf die gleiche Erfahrung haben wie jetzt du als frischgebackener Vater. Ja, schlaflose Nächte, weil das Baby hat ja niemand anders, der es versorgen kann. Und das ist dann die Rolle, die man da auch mit einnehmen darf. Und dann ist die Arbeit eben ganz unterschiedlich, in welchem Stadium der Wiederausbildung die Tiere sich befinden. Im Jugendalter macht man die Bushwalks, wo man sie eben einmal am Tag an die Natur gewöhnt. Das heißt, man holt sie raus aus den Gehegen, geht mit ihnen in einen Waldbereich, wo sie klettern können, wo ein Teich vielleicht ist, wo sie das Schwimmen letztendlich für sich lernen, wo sie lernen, im Boden nach Zwiebeln, Wurzeln, Ähnliches zu graben. Oder wenn sie dann eben im Semi-Wild-Bereich sind, wo der Kontakt abgenabelt wird, da ist es dann so, da werden sie dann nur noch zugefüttert. Das heißt, die Tiere müssen dann zu einem großen Prozentteil ihr Futter schon in der freien Wildbahn eben selber finden, suchen. Da werden sie nur noch zugefüttert und da findet dann auch überhaupt kein Hands-on-Kontakt, wie du es vorhin nanntest, mehr stand. Das heißt, die Tiere werden von uns nicht mehr berührt, weil sie ja abgenabelt werden sollen, weil der Ausbildungsprozess ist ja nur dann am Ende erfolgreich, wenn das Tier oder die Gruppe als solches alleine überleben kann und vor allem halt auch nicht mehr den Kontakt zum Menschen sucht, weil sonst kommen sie wieder in diesen Mensch-Tier-Konflikt und der Kreislauf würde von vorne beginnen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Tiere eben nicht mehr an den Menschen am Ende gewöhnt sind und nicht mehr abhängig vom Menschen sind, um eben die Wiederausbildung am Ende erfolgreich gestalten zu können.
Hm. Und ansonsten, ja, manchmal erntet, das ist auch immer unterschiedlich. Also ich glaube, wenn man mal in Deutschland einem Bauernhof ausgeholfen hat, dann kann man sich vorstellen, was wir vor Ort machen. Wir ernten Felder, wir pflanzen Felder, wir bauen neue Gehege, wir haben aber auch Rettungen. Also es gibt eigentlich so diese festen Punkte, das ist immer Versorgung und Reinigung, also Fütterung und Reinigung. Und alles drumherum wird halt einfach tagesaktuell geplant, weil manchmal ruft jemand an und sagt, ey, ich bring morgen einen Kudu und man guckt sich so um und man hat noch kein Kudu-Gehege und dann wird halt mal die Nacht durch irgendwas gebaut, damit man Tiere halt irgendwie aufnehmen kann. Also die Tage sind dann wirklich tagesaktuell durch das bestimmt, was halt gerade ansteht. Und das kann Ernten sein, es kann Bepflanzen sein, das kann neues Gehege sein, je nachdem auch in welchem Monat man sich befindet. Gerade bei Pavianen hat man auch eine eher prägnante Babyzeit. Die ist immer von Oktober bis circa Februar. Das heißt, in den Monaten versucht man sich relativ wenig Zusatzprojekte aufzuhalsen, weil man, wenn man vier Babypaviane hat, alle Hände voll zu tun hat. Und da kann ich dir sagen, du kannst ganz, ganz, ganz froh sein, dass eure Tochter nicht von vornherein läuft. Weil ich habe Baby-Fabiane großgezogen und ich habe meinen Neffen auch öfter über Nacht gehabt, auch bei meiner Schwester geschlafen. Also Menschenkinder sind so ein Segen, weil wenn die nachts schreien, bleiben die liegen. Also kleiner Baby-Fabian, der springt, der rennt weg, der reißt sich die Windel ab und man denkt sich einfach nur so, Gott, mache ich das wirklich gerne. Aber es ist, glaube ich, wie mit dem eigenen Kind. Man ist irgendwo zwischen Glücksgefühlen und Wahnsinn und dementsprechend ist es für uns persönlich einfach eine unfassbar schöne und sehr, sehr bereichernde Arbeit.
Schön. Ihr habt wenn man jetzt genau zuhört, dann fällt einem auf, dass erstens extrem viel Arbeit ist, zweitens extrem viele Tiere und drittens auch extrem viel Land, was irgendwie zur Verfügung stehen muss, damit diese vielen Tiere halt eben Auslauf haben und halt entsprechend adäquat leben können und ausgewildert werden können. Und das kostet. Das ist ja jedem klar, dass das kostet. Auch wenn in der Region, in der das alles stattfindet, Land schon auch viel zur Verfügung steht, weil wenig Menschen dort leben, muss das alles irgendwie finanziert werden. Und die große Frage ist, wie wird das finanziert? Ich habe jetzt schon auch durchgehört, und das weiß ich ja auch, dass Freiwilligenarbeit natürlich was kostet. Also, dass Freiwillige bezahlen dafür, dass sie diese Arbeit tatsächlich machen dürfen und können und halt eben dieses Erlebnis haben. Wie wichtig ist dieser Teil und wie finanziert sich das Große und Ganze?
Ja, also das kommt tatsächlich von Projekt zu Projekt an. Es gibt Projekte, die haben tolle Großspender im Hintergrund, für die ist Freiwilligenarbeit ein Add-on. Das heißt, die wissen halt einfach, wir haben Firma XY, wir haben Promi XY im Hintergrund und die werden halt zu einem großen Teil durch Spenden finanziert. Es gibt aber auch Projekte, die sind fast abhängig von freiwilligen Helfern. Das heißt, es variiert. Das, was wir Projekten immer empfehlen, ist, sich verschiedene Standbeine aufzubauen. Das heißt, sowohl zu Beginn einen Spendenpool reinzubekommen, als eben auch Volontäre aufzunehmen, die das Ganze mitfinanzieren. Dementsprechend ist es wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Was man halt einfach sagen muss, ist, du bezahlst als Volontär wirklich für die Erfahrung, die du vor Ort machst, denn es ist halt wirklich wie eine abenteuerliche Reise. Es ist mega, mega schön. Du nimmst so viel persönlich mit. Und deswegen denke ich immer, es ist ganz normal für jede andere Erfahrung, für jedes andere Abenteuer, für jede andere Reise würden wir auch zahlen. Da kann ich Leute zum Umdenken motivieren, was Freiwilligenarbeit angeht. In den meisten Projekten, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind sehr klein, die sind auch noch sehr jung, da kann man auch noch viel machen. Die sind tatsächlich zu einem großen Teil abhängig von Freiwilligenarbeit. Das heißt, da kommen natürlich durch Patenschaftsprojekte Spenden rein. Aber Brad Pitt hat noch nicht angerufen und gesagt, dass er den Aufbau unterstützen will. Wir warten noch.
Das heißt, generell Spenden sind halt auch ein weiteres Standbein, das aber natürlich für diese Station, vor allem wenn es um Investitionen geht, nicht sehr gut vorplanbar ist. Aber auch wir haben einen gemeinnützigen Verein, mit dem wir letztendlich auch Spenden generieren und eben auch vor Ort dann mithelfen. Das heißt, was wir in den letzten Jahren oft umgesetzt haben, war, wenn neue Gehege benötigt wurden, haben wir dann über unseren Verein Spenden mit vor Ort genommen, haben dann sogar persönlich den Hammer geschwungen und die Gehege dann auch vor Ort mit aufgebaut. Und das ist uns halt auch ein großes Anliegen, das vor Ort zu machen. Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel für dieses Buch, über das wir auch am Reden sind, unser gesamtes Autorenhonorar in den Verein geben und letztendlich auch spenden, damit wir die Station und die Tiere vor allem da vor Ort unterstützen können.
Jetzt hast du den Verein angesprochen, ihr habt auch eine Organisation. Diese Organisation ist ja da vor Ort entstanden, ne? Also du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du dann ja quasi ganz aufgeregt zur List gegangen bist und dir erklärt hast, was so dein Plan ist. Erzähl mal darüber. Wie ist diese Idee entstanden, das zu werden oder das zu erschaffen?
Ja, also der Hauptgrund war tatsächlich das Thema, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass ich es schwierig fand, aus der Distanz heraus seriöse Projekte ausfindig zu machen und auch immer wieder gefragt wurde, Michi, was kannst du empfehlen, wo kann man hingehen? Und dann habe ich mich halt gefragt, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, eine eigene Organisation in unserem Fall oder Agentur zu gründen, die halt einfach nachhaltige Freiwilligenarbeit vermittelt. Und das ist das, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, dass wir halt einfach Projekte in Kenia, in Südafrika, in Simbabwe unterstützen, mit Reisen, die wir dahin anbieten, mit Gruppen, die wir mit vor Ort nehmen, um dann halt wirklich in diesen Wochen, in denen wir da sind, wirklich was zu bewegen. Also wie Marc eben sagte, wir nehmen in diesen Wochen 12 Leute mit runter, wir sind vor Ort, wir nehmen Spenden aus dem Verein mit und in einer Woche sagen wir, okay, neues Semi-Wild-Gehege ist das Ziel und wir bringen richtig was voran. Und das war einfach der Wunsch, Menschen wirklich zu zeigen, welche Projekte nachhaltig, gut, seriös sind. Und diese Projekte, gerade wenn sie klein sind und noch nicht so eine Präsenz haben oder noch am Anfang stehen, auch unterstützen zu können, weil es ist ein Mammutprojekt, das merken wir selbst. Wir bauen ja auch gerade eine eigene Auffangstation im Westkap auf. Und da an allen Ecken und Enden vor Ort zu sein, das zu managen, die Tiere und dann irgendwie auch noch eine mediale Präsenz aufzubauen, ist einfach schwierig für viele Projekte. Und so ist die Organisation entstanden, die halt einfach mittlerweile 4 Partnerprojekte unterstützt, volontären, mit Spenden, mit Aufmerksamkeit und da wirklich hofft, was bewegen zu können.
In dieser Organisation, in der ihr jetzt quasi auch gearbeitet habt, die jetzt in eurem Buch, wo gehen diese Primaten dann am Ende hin, wenn sie dann ausgewildert sind? Was passiert dann im Idealfall, wenn es alles funktioniert?
Ja, also erstmal Ausbildung ist ganz groß. Ausbildung, viele Menschen denken immer, Ausbildung ist so, wir fahren die irgendwo hin, wir machen die Tore auf und das war's. Die Ausbildung ist der komplizierteste Teil des ganzen Prozesses und eine Ausbildung dauert über ein Jahr. Das heißt, was für manche Menschen im Kopf Tore auf ist, braucht über ein Jahr Vorplanung, Zeit vor Ort. Der Ausbildungsprozess als solche beginnt mit dem Suchen einer Release-Site. Und das ist das, was du angesprochen hast, wo gehen die hin? Und das ist sehr komplex. Mittlerweile greifen wir häufig auf Privatreservate zurück, auf Nationalparks zurück, weil freie Landflächen einfach nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden sind. In Südafrika wird es halt auch häufig genehmigt, wenn es an der Grenze zu anderen Ländern ist, in der Hoffnung halt, dass die Tiere sich auch in leider Gottes die anderen Länder bewegen. Aber der erste Part ist immer Finden der Release-Site. Und da kann man auf Privatreservate gehen, man kann auf Nationalparks gehen oder man geht wirklich auch noch freie Landflächen, je nachdem wo und in welchem Land man ist. Diese Release-Site, die muss in der Vegetation zu 70-80% mit dem, wo die Tiere aufgewachsen sind, übereinstimmen. Und wir müssen natürlich gucken, ist hier ganzjährig Futter, ist hier ganzjährig Wasser, sind hier keine anderen Affen, sind hier keine befeindeten Truppen, können wir hier wirklich dazu beitragen, das Ökosystem in seiner Vielfalt voranzutreiben oder wäre das eben auch schädlich für bereits bestehende Arten. Wenn der Prüfungsvorgang durch ist, dann fängt man wirklich erst an, und man hat gleichzeitig natürlich zu Hause im Projekt geguckt, sind die Tiere, ist die Truppe soweit, dann fängt man an, eine Ausbildung zu planen. Das ist der erste Schritt. Da, wo man die Tiere auswildern will, baut man ein komplett neues Semi-Wild-Gehege auf. Also ein Gehege von der Größe, in der Intensität, genauso wie das, wo die Tiere bei uns drin sind. Die Tiere werden dann alle sediert und werden in dieses neue Gehege gebracht. Und dort bleiben die erstmal mehrere Wochen oder sogar Monate, weil diese Umsiedlung ist für die Stress. Alle denken immer, man kann die direkt rauslassen, aber du und ich, wir wären eigentlich auch dazu bereit, in der Natur zu überleben, so rein biologisch gesehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, so Sebastian, hier, herzlich willkommen Südafrika, ich lasse dich mal frei, wäre die Erfolgsrate, dass du dann noch in 10 Jahren durch den Dschungel tigerst, relativ gering. Und so ist es auch. Die sind in den ersten Wochen halt total gestresst. Die sind in einer neuen Umgebung, neues Gehege, neue Pflanzen. Vielleicht sehen zum ersten Mal einen Leoparden. Vielleicht kommen ganz, ganz neue Eindrücke. Und erst wenn die Truppe da wieder, wenn wir den Kot prüfen, wenn wir das Verhalten prüfen, kein erhöhtes Stresslevel haben, dann können wir überhaupt darüber nachdenken, die Tore zu öffnen. Und wenn wir die Tore öffnen, haben wir auch einfach Angst. Die sind dann erstmal so, was ist das? Das heißt, die Truppe geht raus und rein und irgendwann verlängern sich die Zeiträume, wo sie in der Freiheit bleiben. Und irgendwann, das entscheiden die Tiere selbst, ziehen die weiter. Aber das ist wirklich ein Prozess über mehrere Wochen, Monate. Und natürlich verfolgen wir die Truppe dann noch weiter. Weil eines der wichtigsten Dinge für uns ist halt, auf dieser Checkliste für eine Ausbildung zu schauen, welche Punkte haben gut geklappt, welche nicht so gut. Das heißt, wir machen Prädatorentraining, wo wir halt mittels Düften oder Geräusche schauen, wie Tiere auf potenzielle Beutegreifer reagieren. Bei Meerkatzen oder Pavianen, die haben ja panische Angst vor Schlangen, wie reagieren die auf eine tote oder eine Plastikschlange, wenn die am Gehege platziert wird. Und all diese Dinge müssen wir natürlich auch im Nachgang nochmal überprüfen, um zu sehen, wo können wir es besser machen. Weil du hast immer Tiere, die Auswilderung langfristig nicht überleben. Das ist ganz normal, so wie es in der Natur auch ist. Und da halt zu gucken, was waren die Aspekte, was können wir besser machen, was haben wir vielleicht übersehen, haben wir da überhaupt was übersehen? Und das ist ganz natürlich, wenn wir uns jetzt naturbelassene Truppen angucken, das ist der Prozess. Und wo haben wir bisher ausgewildert? Meistens in der Limpopo-Ecke, wenn du Südafrika kennst, oder Mpumalanga, weil das halt einfach die eher ländlichen Regionen sind und wo wir überhaupt noch Raum für Auswilderung haben. Also im Westkap, wo wir auch unsere Auffangstation aufbauen wollen, da ist es so schwer auszuwildern, du musst meistens in weniger besiedelte Provinzen gehen.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Weil Südafrika ist ja am Ende dann doch auch recht eng besiedelt, wenn man halt auf vom Wildlife-Aspekt drauf achtet. Auch wenn es ein Riesenland ist und da doch viel Platz ist, ist es dann halt eben aus dem Aspekt halt eben dann doch ein bisschen schwer. Und naja, wir drei wissen, dass in Südafrika alles eingesperrt ist und entsprechend für wilde Tiere wenig Platz da ist. Wie geht's so zum Abschluss? Wie geht's jetzt für euch weiter? Also das Projekt ist ja auch schon eine Weile her, das Buch und so weiter. Was ist eure Zukunft? Was steht an? Wie können Hörer euch unterstützen? Was gibt's zu tun?
Also es stehen natürlich immer ganz viele Dinge an, aber das Ziel, was wir ja auch schon länger verfolgen, was immer unser mittelfristiges Ziel war eben der Aufbau der eigenen Station, wo wir jetzt im Prinzip so weit sind, dass wir die Region eingegrenzt haben. Wir sind mit den verschiedenen Genehmigungsbehörden im Austausch, sei es jetzt Cape Nature, wo es darum geht, welche Tiere darf man überhaupt halten, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, welche Grundstücke sind überhaupt geeignet, weil da dürfen natürlich dann auch keine gefährdeten Pflanzen, keine gefährdeten Tiere sein, müssen aber trotzdem die Ansprüche erfüllen, dass sie groß genug sind, dass sie genug Vielfalt an Nahrungsmöglichkeiten auch haben. Das heißt, in diesen Genehmigungsprozessen sind wir gerade letztendlich drin. Und wenn man denkt, deutsche Behörden, die Mühlen würden langsam malen, der hat noch nie mit afrikanischen Behörden gearbeitet. Das heißt, das kann dann noch ein bisschen länger dauern. Und das ist auch der Grund, warum Michi eben auch so viele Monate im Jahr aktuell dort vor Ort bringt, weil im persönlichen Kontakt funktioniert sowas einfach viel besser als per E-Mail oder per Videokonferenz. Und gleichzeitig bauen wir aber auch unseren Verein immer weiter aus, um letztendlich zum einen Spenden zu generieren, aber zum anderen eben auch Bildungsprojekte zu machen, weil die Arbeit von uns findet ja nicht nur vor Ort mit den Tieren statt, das ist ein Teil, sondern eben auch hier in Deutschland, weil wir haben es ja vorhin schon in anderen Bereichen gehört, wo es um Artenschutz geht, der findet nicht nur vor Ort statt, sondern der findet auch hier in Deutschland, in Mitteleuropa statt, weil wir auch einen großen Einfluss darauf haben, was an anderen Enden der Welt passiert. Und da arbeiten wir mit Bildungsprojekten, wo wir bei den Kleinen anfangen, weil Kinder sind immer noch am lernfähigsten und lernwilligsten von uns Menschen. Und da ist es eben auch wichtig, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, eben auch Wissen nachhaltig anzubringen. Und da sind die Kinder natürlich eine wichtige Stelle, wo wir auch mit vielen Pädagogen, Lehrern zusammenarbeiten. Michis Masterprojekt in Oxford war eben auch ein Bildungsprojekt, das wir jetzt mit dem Verein am installieren sind, um letztendlich auch mit dem Verein diesen Bildungsbereich abzudecken.
Ja, und ansonsten ist das Leben irgendwie sehr unplanbar. Es wird sich alles in den nächsten Jahren auch weiter um Tiere drehen. Vermutlich werden wir noch das ein oder andere Buch schreiben, vermutlich viel Neues. Aber ich denke, wie kann man uns am besten unterstützen? Wenn dir das gefallen hat, einfach folgen, vielleicht das Buch vorbestellen, wie gesagt, oder bestellen. Das unterstützt den Tierschutz, weil wir unser Honorar komplett spenden. Und wer irgendwann mal Bock, Zeit oder Lust hat, einfach uns im Hinterkopf behalten und ja, wenn es sich ergibt, mitwirken.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, für eure Zeit. Ihr habt jetzt, über eine Stunde haben wir jetzt darüber gesprochen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch nur das Beste für euch und die Primaten.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Michi und Marc und natürlich auch an dich, dass du so lange durchgehalten hast und zugehört hast. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Das Buch der beiden Unter Affen ist ab dieser Woche im Handel erhältlich und du kannst es vorbestellen. Das ist eine große Hilfe für Autoren, also gerne bei Amazon und Co. vorbestellen und dir zum Erscheinungstermin zuschicken lassen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, wenn du dir die Zeit genommen hast und eine Bewertung auf Shopify, Apple Podcasts und Co. Hinterlassen hast. Und nächste Woche geht es hier spannend weiter. Ich bin aktuell noch nicht ganz sicher, welche Folge es wird, aber es könnte was Fahrradlastiges werden. Denn ich habe Martin vor einer langen Zeit in einem Café in Hannover getroffen. Da ist er gerade erst losgefahren von Bayern bis nach Island mit dem Fahrrad mit einer analogen Kamera. Und das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Er hat sich nach seiner Reise gemeldet und ich glaube, die veröffentliche ich nächste Woche. Sehr, sehr spannend, wie er wirklich sehr, sehr viele Kilometer für ein einzelnes Foto am Ende geradelt ist. Bleibt also dran, beziehungsweise
hört euch nächste Woche die Folge an. Und wenn das jetzt nicht reicht an Podcasts und eure Fahrt vielleicht ein bisschen länger ist, dann schaut doch super gerne mal im Off the Path Daily vorbei. Denn jeden Werktag, Montag bis Freitag, veröffentliche ich dort eine spannende und kurze Folge, meistens so unter 10 Minuten, über irgendwas auf der Welt. Von Natur, Tiere, Kultur, Geschichte. Man lernt sehr, sehr viel. Also gerne vorbeischauen und abonnieren. Ansonsten bis nächste Woche, Dienstag.